Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Fantum. So lautet die wörtlich etwas sperrige Übersetzung von Fandom. Fandom, finden wir, klingt aber richtiger nach einer eigenen Welt, nämlich so ähnlich wie Kingdom vielleicht, diesem Universum von Fans und ihren Ausdrucksformen im Netz. Dem widmen wir uns heute. Anlass ist, dass Wikia, dieses riesige Online-Netzwerk für Fans aller Couleur, ein neues Portal bekommen hat. Eine Art Überbau-Popkulturredaktion vielleicht mit eigener Seite, und die heißt Fandom natürlich. Wir, das sind im Übrigen heute Katja Bigalke
und Martin Böttcher. Hallo. Entertainment wird auch im weiteren Verlauf der Sendung eine Rolle spielen. Das Computerspiel The Witness interessiert uns. Das ist diese Woche erschienen und könnte ein Meisterwerk sein. Stammt es doch von einer Szenegröße, dem amerikanischen Spieleentwickler Jonathan Blow. Entwickler auch des Kultspiels Braid. Aber ob The Witness die Erwartungen erfüllt?
Wir haben auch ein trauriges Ereignis zu vermelden. Marvin Leminski ist tot. Wir erinnern an den Forscher, der sich nicht nur mit künstlicher Intelligenz beschäftigte, sondern auch den Begriff künstliche Intelligenz geprägt hat.
Musik gibt es natürlich auch in der Sendung, wie immer aus dem Netz. Und die steht heute unter dem Motto: Mal wieder was ganz anderes. Jeder vorgestellte Titel kommt aus einem ganz anderen Musikstil-Universum.
Den Beginn machen Tiger Waves und ihr kurzes Stück Stay Inside. Ihr Sound irgendwo zwischen Country und Beach Boys.
Topic.
Star Wars, Games of Thrones, die Tribute von Panem und viele Filme, Fernsehserien und Computerspiele bilden sich heutzutage riesige Fangemeinden, vor allem natürlich im Netz, wo sich die Hardcore-Fans miteinander austauschen.
Und das äußerst rege, muss man sagen. Die tragen alle möglichen Zusatzinformationen zusammen, diskutieren Handlungsabläufe und Charaktere, schreiben Geschichten fort oder organisieren Meinungsumfragen und so weiter und so fort.
Die wichtigste Plattform für Popkulturfans, das sind die Seiten von Wikia. Diese riesige, von Fans zusammengetragene Datenbank hat in dieser Woche ein neues Portal mit dem Namen Fandom vorgestellt, das, wie schon gesagt, so viel heißt wie Fantum.
Und damit soll nun das gesammelte Fanwissen zugänglicher werden und mehr Werbeeinnahmen erzielen. Wird die Fankultur hier ausverkauft? Matthias Finger hat sich die Geschehnisse angeschaut.
Stormtrooper marschieren durch Nürnberg. Roboter aus den Transformer-Filmen fallen in Viersen ein. Und tausende Cosplayer machen Köln unsicher. Erwachsene, die so aussehen wollen wie japanische Zeichentrickfiguren. Früher waren wir befremdet. Heute ist die Fankultur auch in Deutschland angekommen, im Herzen der Gesellschaft.
We've seen this massive democratization of knowledge.
Es gibt eine massive Demokratisierung des Wissens. Jeder kann ein Experte für alles sein. Die wahren Experten sind aber nicht die Journalisten. Es sind diejenigen, die stundenlang Computergames spielen, sich einzelne Filmszenen immer wieder anschauen und mit anderen Fans zusammenarbeiten.
Erklärt Jimmy Wales, der Gründer der Wikipedia. Parallel zum streng gegliederten Online-Lexikon hat er 2006 das Portal wikia.com für Fans aufgesetzt. Mit dem verdient er Geld durch Werbung, geschaltet von Computerspielherstellern und Filmstudios. Wikis, also Fanseiten, kann jeder anlegen und bearbeiten, zu jedem Thema, nicht nur zu Megaerfolgen wie Game of Thrones.
Wir müssen alle wählen. Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Wir wählen den wahren Gott oder den falschen.
345.000 Wikis gibt es, auch über Atomkraftwerke, Elefanten und Kesselkuchen. Jeden Monat wird 190 Millionen Mal auf die Seite zugegriffen. Wikia-Chef Walker Jacob sagt in einem Interview mit der Zeitschrift Fast Company:
Wir haben 40 Millionen Artikel zu allen möglichen Themenfeldern. Damit ist unsere Datenbank dreimal so groß wie das ganze Archiv der New York Times.
Ein wertvoller Schatz, der jetzt gehoben wird. Lange war Wikia nur eine unappetitliche Bleiwüste. Überall wurde herumgeschrieben. Was fehlte, war ein schickes Portal, wo die Informationsstränge zusammenlaufen. Dazu noch ein paar journalistische Artikel und Entertainment-News. Fertig ist die Seite fandom.com.
Wir haben festgestellt, dass viele Medien über Stars und Mode berichten. Aber unsere Fans sind da anders. Für sie gibt es nichts Vergleichbares. Deshalb soll unsere Plattform eine ganz neue Art von Website sein.
Walker Jacobs möchte aus fandom.com die führende Entertainment-Seite machen, wo Hintergrundinfos über Figuren und Handlungsstränge hinterlegt sind, aus Filmen, Fernsehserien und Games. Wikia hat schon 40 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt. Der riesige Fanpool hilft bei der Entwicklung neuer Formate. Und selbst die Macher von Star Wars greifen bei Detailfragen gern auf die Schwarmintelligenz der Wikia-Fans zurück.
Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie, ich habe sie, auch du besitzt diese Macht.
Die Superfans auf fandom.com sind mit Leidenschaft dabei und genießen ein hohes Vertrauen. Wenn Werbetreibende mit ihnen zusammenarbeiten, bekommen sie den Einfluss, den sie für ihre Marken wirklich brauchen.
Glaubt Jimmy Wales. Fans sind loyal und sie sind mit Gleichgesinnten vernetzt. Durch Befragungen kennt Wikia seine Nutzer sehr genau. Sie geben viel Geld für Musik aus. Sie gehen oft ins Kino und spielen überdurchschnittlich oft Computergames. Eine attraktive Zielgruppe. Doch wie viel Kommerz ist gut? Zerstören finanzielle Interessen vielleicht die Fankultur?
Fragen, die wir nach der Musik mit Christian Schiffer besprechen. Christian Schiffer ist Journalist und Herausgeber des Games-Kultur-Bookazin WASD. Allein dieser Name zeigt ja schon, dass er natürlich auch Fan ist.
Auch die traditionelle türkische Musik hat Fans. Die Musikerinnen von der Band Turquoise zum Beispiel. Hier ein Mitschnitt aus einem ihrer Konzerte in Straßburg, veröffentlicht auf dem französischen Netlabel Soleil Bleu.
Yeni sevdalanıyorum ben. Aman yanakları kırmızı. Yanağında beni var yavrum sandım seher yıldızı. Aman sandım seher yıldızı. Koştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Koştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben.
Die Fankultur beschäftigt uns heute. Der Anlass, das Fan-Netzwerk Wikia hat ein neues, mit eigener Redaktion bestücktes Portal bekommen, Fandom. Das soll unter anderem ein bisschen Übersicht schaffen und sie greifbar machen, die unendlich vielen Themen, die Fans im Netz beschäftigen.
Christian Schiffer würde wahrscheinlich einen hervorragenden Redakteur für dieses Portal abgeben. Der Journalist und Mitherausgeber des Gameskultur-Bookesin WASD, der kennt sich jedenfalls sehr, sehr gut aus, was die Fankultur im Netz angeht.
Ihn haben wir vor der Sendung gefragt, wie sich das Fantum, das es ja letztendlich gibt, seit so etwas wie Popkultur existiert, wie sich diese Fankultur verändert hat durch das Internet.
Also ich glaube, ein besonderes Kennzeichen, was ja immer viel diskutiert wird so in Bezug auf das Netz, ist ja so diese Nischisierung. Ja, also die Tatsache, dass man im Netz für alles seine Nische findet. Also sei es jetzt irgendwelche bestimmten Hobbys oder auch, haben wir ja gerade in der Gesellschaft, auch irgendwelche obskuren politischen Auffassungen oder irgendwelche sexuellen Praktiken oder sowas. Und das gilt dann eben vor allem auch für das Fantum. Also es ist tatsächlich so, dass jedes auch noch so abseitige Franchise im Internet eine größere Fangemeinde findet, unter der man sich dann austauschen kann. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich auch nerdiger geworden. Also wenn man sich mal umschaut, so auf YouTube oder auf Reddit, und man geht dann in den Bereich hinein der Fantheorien, also zu Star Wars oder zu Game of Thrones, wer sind zum Beispiel tatsächlich die Eltern von Jon Snow, dann wird es da tatsächlich sehr, sehr genau. Also jeder Mensch, der da irgendwie mal im Hintergrund einer Serie durchs Bild geht, wird dann irgendwie genau angeschaut oder wer hat was gesagt und wer saß irgendwo mit am Tisch und so weiter. Und dafür gibt es auch einen Begriff, also das wird dann zusammengefasst unter Forensic Fandom. Also das heißt, dass dann wirklich gegraben wird nach sozusagen Beweisen oder Indizien, die eine bestimmte Theorie bestätigen könnten. Und hinzu kommt noch vielleicht, das hängt dann damit zusammen, dass das Internet eine Tendenz in der Popkultur, die es schon vorher gab, aber die sozusagen nochmal bestärkt und verbreitert, dann nämlich die Tendenz, dass man es mittlerweile nicht mehr mit einzelnen Filmen zu tun hat, sondern mit ganzen Franchises, also mit ganzen Universen. Und da passt es natürlich dann gut rein, dass dann die Community sich diese Universen dann zusammensetzt. Also dass sie alles sucht, was gibt es da für Computerspiele, was gibt es für Filme, was gibt es für Serien, und die dann sammelt in einzelnen Wikis. Am bekanntesten ist dann beispielsweise die Wookiepedia, das ist die Star Wars Wikipedia, und die umfasst, da habe ich heute nochmal nachgeschaut, insgesamt 125.000 Artikel. Und wenn man das vergleicht, das ist zum Beispiel größer als die wirkliche Wikipedia in griechischer Sprache. Ja?
Das klingt sehr beeindruckend, auch sehr überbordend. Also diese Informationen oder diese Seiten gibt es ja für Filme, für Fernsehserien, für Comics, für Computerspiele. Wie stellt sich das denn dar, dieser ganze Wust an Informationen und weiter gesponnenen Geschichten?
Also man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich das eine, das sind sozusagen die offiziellen Geschichten. Wenn ich zum Beispiel eine tolle Star Wars Geschichte schreiben möchte, dann muss ich mich an LucasArts früher wenden, mittlerweile an Disney, und dort gibt es eine Continuity-Abteilung, die kontrolliert, ob das, was ich schreibe, tatsächlich Sinn macht im Star Wars Universum. Also da darf halt in meiner Geschichte nicht irgendwie Han Solo mit 16 sterben und der Todesstern muss so und so groß sein und so weiter und so fort. Und natürlich muss ich auch noch eine Menge Geld zahlen, wenn ich sozusagen diese Geschichte schreibe. Und das passiert aber natürlich sehr, sehr oft, und deswegen ist das Star Wars Universum auch tatsächlich so groß geworden. Das Interessante war, dass Disney, als sie es übernommen haben, die erste Entscheidung war, dass sie das sogenannte Expanded Universe einfach weggestrichen haben. Das sind jetzt nur noch sogenannte Legenden und gehört nicht mehr zum Kanon. Also so ähnlich, wie es auch im Christentum oder in Religionen auch mal ganz gerne gemacht wird. Ja? Und das wird dann eben sozusagen, also aber dieser, das, was halt zum Kanon gehört oder eben bei Star Wars nicht mehr, das wird dann sozusagen gesammelt, das wird bei Wikipedia aufgeschrieben, um da einfach ein bisschen besser durchzublicken. Und das andere, was es dann aber gibt, ist dann das sogenannte Fanart oder Fanfiction. Also wenn Leute sozusagen unkommerziell Geschichten oder Kunst auch, ja, also zum Beispiel beim Game of Thrones Wiki gibt es dann immer sehr, sehr viel Kunst, wo Leute dann eben ihre eigenen Jon Snow Zeichnungen mit einreichen und dann damit eben diese Artikel auch illustriert werden. Und das ist sozusagen der zweite große Strang, den dann sozusagen die Fankultur dann ausmacht.
Wie ist denn das mit der Fanfiction? Wie ist es dazu gekommen? Wie ist die entstanden? Was gab es da für Ideen dahinter? Also, oder was für ein Bedürfnis von Fans, dass sie auf einmal ihre eigenen Geschichten da weiter spinnen wollten?
Die Motivation, die kann ganz unterschiedlich sein. Also zum einen ist es so, dass es darum gehen kann, etwas richtig zu stellen. Also eines der beeindruckendsten Fanfiction-Projekte ist zum Beispiel The Last Ringbearer. Also der letzte Ringträger, das hat ein russischer Dinosaurierforscher geschrieben, Kirill Eskov heißt der, und der hat einfach Herr der Ringe aus Sicht von Mordor dargestellt, ja, weil er sagt, die Geschichte wird ja immer geschrieben von den Siegern und er schreibt die sozusagen jetzt aus Sicht der Besiegten, und da ist zum Beispiel Mordor ist dann sowas wie die Hauptstadt der Kunst und der Wissenschaft und die Elfen sind halt irgendwelche so kryptofaschistischen, faschistoiden Esoteriker, ja. Und da geht es einfach darum, was richtig zu stellen. Dann gibt es natürlich sozusagen, dann vielleicht ist es damit verwandt, etwas zu verbessern. Also beispielsweise, es gibt keine Frauenfiguren in Herr der Ringe. Das wurde mal ausgerechnet. Irgendwie gibt es da nur so 17% irgendwie der Bevölkerung von Mittelerde sind halt nur Frauen oder 23%, sowas um den Dreh. Und dann macht man zum Beispiel Fanfiction, wo mehr Frauenfiguren vorkommen. Und das Dritte ist tatsächlich dann auch das Experimentieren. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Slash-Fanfiction. Das ist dann so, dass man zwei Charaktere eine Beziehung eingehen lässt. Und zum Beispiel bei Sherlock, also die BBC-Serie, da gibt es unglaublich viel von dieser Slash-Fanfiction. Also natürlich in dem Fall dann Sherlock Holmes / Watson, also Sherlock Holmes hat eine homoerotische Beziehung mit Dr. Watson. Da gibt es dann unglaublich viele Slash Fanfiction-Geschichte, die sozusagen genau nur sozusagen diese Konstellation dann haben. Und dann gibt es natürlich dann auch solche Fälle, wo sich Leute auch tatsächlich überzeugen lassen. Also das bekannteste Beispiel ist da zum Beispiel George Lucas. Es gab immer Fanfiction zu Boba Fett, also dieser Kopfgeldjäger, der in Teil 6 ist es dann sozusagen, also Teil 3 der alten Teile, das ist so kompliziert. Der wird da irgendwie in der Wüste so verschlungen von so einem, ja, von so einem Monster, wie auch immer. Und ist eigentlich tot. Also George Lucas hat immer gesagt, Boba Fett ist tot, der hat es dort niemals wieder rausgeschafft. Und dann gab es aber total viel Fanfiction zu dem, wo er es überlebt hat. Und die Leute haben auch dann angefangen zu argumentieren, warum er das Überleben haben könnte. Also da sind dann die Grenzen wiederum fließend in die Fantheorien. Und dann hat irgendwann George Lucas total entnervt in so einem Videokommentar gesagt, okay, dann ist er halt nicht tot. Und seitdem lebt sozusagen Boba Fett tatsächlich auch im Kanon. Also da hat dann sozusagen die Fanfiction den tatsächlich Kanon des Originalmaterials dann beeinflusst.
Lass uns mal kurz über Geld sprechen. Wie ist denn, wie rum ist da die Wechselwirkung? Kann so eine Serie oder auch so eine Filmserie nur kommerziell erfolgreich sein, wenn sie viele Fans hat, also wenn so ein richtiges Fantum entsteht? Oder ist es umgekehrt so, erst wenn ein Produkt erfolgreich ist, dann stellt sich auch dieses Fantum ein?
Also wenig überraschend ist es natürlich immer eine Wechselwirkung. Ich würde es aber so beantworten, dass ich schon eine Tendenz sehe, dass eigentlich erstmal die Sache erfolgreich sein muss, bevor sich dort nennenswert sowas wie ein Fantum aufbauen kann. Es gibt da natürlich immer Ausnahmen, Firefly beispielsweise, ja, also eine fantastische Serie, Science-Fiction-Serie, die aber abgesetzt worden ist, weil sie nicht erfolgreich war. Aber dann gab es dann doch so viele Fans und es hat sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda weiterentwickelt, sodass dort tatsächlich ein Fandom dann entstanden ist und es dann dazu geführt hat, dass es dann doch wieder einen Film dazu gab und so weiter. Wichtiger wird es dann, so eine gewisse Langlebigkeit zu erzeugen. Und diese Langlebigkeit erzeugt man natürlich dadurch, dass man so eine gewisse Stickiness hat. Also, dass man tatsächlich die Fans daran bindet, dass die dann neuen Content nachschieben, vielleicht sogar neue Figuren, und dass dann sozusagen dieses ganze Universum, dieses ganze Franchise auch dann im Gespräch bleibt, wenn es dazu jetzt mal keine Serie, kein Buch oder keinen Film gibt.
Du hast das ja jetzt sehr deutlich in vielen Antworten beschrieben. Das Ganze ist extrem fragmentiert, sehr nischenhaft. Es gibt ein großes Nebeneinander zwischen kommerziell und unkommerziellen Öffentlichkeiten. Ist Fandom da so eine Art Prototyp für die Darstellung von Popkultur insgesamt im Netz?
Also auf jeden Fall ist es so, dass dieses ganze Thema Popkultur sehr, sehr stark entdeckt worden ist in den letzten Jahren. Also dass Berichterstattung über Popkultur einen unglaublichen Bass erzeugen kann. Also man hat ja immer so ein bisschen, hatte man ja immer die Angst, dass das Lagerfeuer verschwinden würde durch das Internet. Aber dann gibt es eben doch sowas wie Game of Thrones und dann gibt es halt doch irgendwie die Dinge, über die jeder redet, also diesen Watercooler-Moment, so wird das in den USA genannt, wenn man halt unter dem Wasserspender irgendwie ist und dann nochmal darüber redet, was man am Tag vorher irgendwie gesehen hat. Und das haben natürlich sehr, sehr viele auch Medienhäuser entdeckt, dass da eben Leute sind, die sich unglaublich dafür interessieren. Und beispielsweise BuzzFeed waren so die mit, die davon auch am meisten profitiert haben. Also diese Geschichten wie irgendwie 10 Dinge, die die Starks falsch gemacht haben in Game of Thrones. Ja, ist so eine ganz typische Geschichte, die natürlich sich dann auch wunderbar eignet, auch für die sozialen Medien, weil Popkultur natürlich immer auch Gesprächsstoff in sich birgt und Diskussionsstoff. Deswegen lieben wir das ja auch so sehr. Und da glaube ich tatsächlich, dass Fandom da sozusagen auch nochmal jetzt einfach einsteigen möchte in diese Geschichte, was andere eben dann vorgemacht haben. Und sie haben eben den Vorteil, dass sie eben schon aufsetzen können auf eine unglaublich aktive Community und einfach auch auf unglaublich viele Fakten, die diese Community bisher gesammelt hat. Und soweit ich das auch jetzt gesehen habe bei Fandom, sind auch zum Beispiel die Leute, die dort mitmachen, sind auch Leute, die bekannt sind in der Community und dann natürlich auch eine gewisse Street-Credibility haben.
Sagt Christian Schiffer über die Redakteure von Fandom, einem neuen Portal, das auf dem unglaublichen Wissen aufbaut, das Popkulturfans in den Wikia-Foren zusammengetragen haben. Das Interview wie auch alle anderen Beiträge dieser Sendung finden Sie natürlich wie immer auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Und dort ist natürlich auch die Musik zu finden. Diese Musik hier, traumwandlerischen, leicht hypnotischen Indie-Pop. Sunstep aus Philadelphia mit My Lover.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die hat heute Tim Wiese mitgebracht. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
helft uns, Gutachten aus den Aktenschränken des Bundestags zu befreien. Dazu rufen seit dieser Woche Aktivisten auf. Sie wollen für mehr Transparenz sorgen und haben ein neues Portal gestartet für diesen Zweck. Was hat es denn damit auf sich?
Frag den Bundestag, so heißt das Portal von der Open Knowledge Foundation und Abgeordnetenwatch.de. Es geht um bisher unveröffentlichte Gutachten, die der wissenschaftliche Dienst des Parlaments für Abgeordnete erstellt hat. Insgesamt 4000 Analysen zu mal mehr und mal weniger aktuellen Fragen aus den letzten 10 Jahren. Projektbetreuer Arne Semsrott hat mir ein paar Beispiele genannt.
Das sind dann zum Beispiel Gutachten über die Obergrenzen in der Flüchtlingsdiskussion. Da steht dann drin, dass die verfassungswidrig sind möglicherweise. Gutachten über die Vorratsdatenspeicherung, wo drin steht, dass die wahrscheinlich gegen die Verfassung verstößt. Aber auch ganz andere, zum Beispiel Gutachten über die rechtlichen Möglichkeiten, wenn der Nachbar nackt badet. Da hat dann offensichtlich ein Abgeordneter im Bundestag für einen Nachbarschaftsstreit für private Dinge den wissenschaftlichen Dienst beauftragt.
Es soll ja auch schon vorgekommen sein, dass Rechercheergebnisse des wissenschaftlichen Dienstes für Doktorarbeiten missbraucht worden sind. Ne? Grundsätzlich will das neue Portal die sehr fundierten Expertenanalysen der Allgemeinheit zugänglich machen. Deshalb kann jeder auf Frag den Bundestag eine Datenbank mit den Themen durchsuchen und die Zusendung der Ausarbeitung beantragen. Wozu sich die Informationen aus den Gutachten noch nutzen lassen, das erklärt Arne Semsrott im ausführlichen Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Von den interessanten Informationen kommen wir zu Falschinformationen. Kursierende Lügen, ein großes Problem auch im Netz. Aktuelle Beispiele, der angebliche Todesfall eines Flüchtlings am Berliner Lageso, den es aber nie gegeben hat, sowie die Propagandaschlacht um eine vermeintliche Vergewaltigung einer 13-Jährigen, die auch nicht stattgefunden hat. Wie kommt es, dass sich solche Falschmeldungen verselbstständigen und wie kann man dem begegnen? Darüber wurde in dieser Woche auf einer Veranstaltung des Grimme-Instituts in Berlin diskutiert. Mit welchen Erkenntnissen?
Ja, man kann zusammenfassend sagen, die Medienkompetenz muss gestärkt werden. Das heißt Aufklärung, welche Mechanismen in den Medien und besonders im Internet wirken. Das beginnt schon mit unserer selektiven Wahrnehmung, wie der Medienpsychologe Frank Schwab auf der Konferenz erklärt hat.
Das ist etwas, das habe ich irgendwo aufgeschnappt aus einer unsicheren Quelle, passt aber wunderbar in mein Weltgerüst. Und dann nehme ich die falsche Information, integriere die und das stabilisiert mein Weltbild. Und auf der anderen Seite, da kommt jetzt eine Information, die mir entgegenläuft. Dann natürlich ist das für mich hochgradig mit Abwehr besetzt. Ne? Das kann nicht stimmen, das ist falsch, das ist unfair und so weiter. Und ich versuche das fernzuhalten.
Wir suchen also eher nach Bestätigung und wehren Dinge ab, die unserer Weltsicht nicht nützen oder sie nicht stützen und damit unseren Selbstwert gefährden. Medien müssten sich daher der Sisyphus-Arbeit der Aufklärung stellen. Allerdings nicht arrogant und von oben herab, sondern ernsthaft bemüht und auf Augenhöhe. Nur so hätten sie eine Chance, Menschen zu erreichen, die der Presse misstrauen.
In deiner letzten Meldung, da geht es heute um die Niederlage der GEMA vor dem Oberlandesgericht in München. Der Musikrechteverwerter hat nämlich den Schadensersatzprozess gegen YouTube verloren. Was hat denn das Gericht entschieden?
YouTube muss für Musikvideos nichts an die GEMA zahlen. Die Plattform lädt die Filmchen schließlich nicht selber hoch, sondern stellt nur das Werkzeug dafür zur Verfügung. Eigentlich wollte die GEMA nämlich 0,375 Cent pro Abruf bestimmter Musikvideos haben, um sie an Komponisten, Texter und Musikverlage zu verteilen. Jetzt bleibt ja nur die Hoffnung, dass der Bundesgerichtshof als nächste Instanz den Streit um die Urheberrechte anders entscheidet.
Das klingt so ein bisschen nach einer niemals endenden Geschichte. Medien und Meinung von Tim Wiese. Vielen Dank.
Some people tell me there's a meaning of life, but those black and white mice keep me up all night. It's like everything happened for no reason. 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 Most aware.
Try to find a pattern and they're everywhere. Try to find God and you'll never come close. Science is a drug and I'm an overdose. Some people tell me to embrace the change. Some people tell me that we're all the same. Some people tell me I should meditate. Looking for nirvana, I found Kurt Cobain. He said, everything happens for no reason. 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 Everything happens for no reason.
No Reason, ein Song der Young Offenders aus Kanada, der einigermaßen rotzig die grundsätzliche Nutz- und Sinnlosigkeit allen Tuns auf Erden thematisiert.
Breitbandbesprechung.
One-Hit-Wonder, so nennt man Musiker, die nur einen einzigen erfolgreichen Song abliefern, kurz die Aufmerksamkeit genießen und dann in der Versenkung verschwinden.
Wir fragen uns, ist Jonathan Blow so ein One-Hit-Wonder der Computerspielewelt? Mit seinem Indie-Game Braid hatte Blow 2008 für Aufsehen gesorgt. Braid war extrem schwer, voller Metaebenen und ein echter Erfolg. Seitdem arbeitete Jonathan Blow am Nachfolger The Witness.
Das Spiel ist jetzt da, aber ist es auch ein Hit? Das wollen wir mit Markus Richter besprechen. Der hat nämlich die letzten Tage oder Stunden zumindest damit verbracht. Hallo Markus.
Hallo.
Markus, bevor wir uns jetzt The Witness zuwenden, kannst du uns für uns nochmal zusammenfassen oder einordnen, warum Jonathan Blow für die Gaming-Szene so wichtig ist, obwohl er ja bislang nur ein einziges bekanntes Spiel rausgegeben hat?
Das liegt genau an diesem Spiel, Braid. Das ist ein Jump'n'Run mit Zeitreisemechanik. Man könnte sagen, ein Super Mario Bros., in dem man die Zeit zurückdrehen kann auch. Das war wirtschaftlich einerseits sehr erfolgreich. Es gibt keine genauen Zahlen. Blow selbst schätzt, er hätte damit $4 Millionen verdient. Und was das Spiel auszeichnet, ist, es war perfekt ausbalanciert. Also sagen herausfordernd, sehr schwer, voller dieser Metaebenen, trotzdem nie unfair, inhaltlich anspruchsvoll. Und das ist halt was Besonderes. Auch, dass das einer gemacht hat, das war halt einer der ersten großen Indie-Erfolge tatsächlich. Also diese Indie-Gaming-Szene, wie wir sie heute kennen, wo es auch die großen Namen gibt und erfolgreiche Spiele, das war damals, also 2008, noch nicht so. Und er hat mitgeholfen, diese ganze Szene zu etablieren. Und was noch dazu kommt, er ist halt so eine Geniegestalt. Einerseits durch dieses Spiel und andererseits inszeniert er es selber auch sehr gern.
But if you look at the numbers, almost every indie developer is making a crappy, unimaginative iOS game.
Eigentlich machen Indie-Developer nur schlechte iOS-Spiele, hat er hier zum Beispiel mal in einem Interview mit uns gesagt. Und solche starken Meinungen vertrat er sehr gerne. Und dann war es auch so, 2008 hat er tatsächlich angefangen, an diesem Nachfolger zu arbeiten, mit einem größeren Team jetzt. Und fast das ganze Geld, was er verdient hat, da wieder rein investiert. Und das ist natürlich auch immer eine Nachricht. Und alle wollten natürlich wissen, wann kommt denn das Spiel? Und diese Faszination hat sich bis heute gehalten.
2008, das bedeutet, da wurde 8 Jahre lang an einem Spiel gearbeitet. Merkt man das The Witness an?
Also von der Größe her erstmal nicht. Das ist sozusagen eine dreidimensionale Spielwelt, eine Insel, auf die man umherläuft, die man in wenigen Minuten durchqueren kann, aber an der Spielmechanik, also an dem, was man da macht. Denn das Spiel, die Herausforderung besteht darin, eine Linie durch ein Labyrinth zu ziehen. Das ist es erstmal. Also es gibt einen Anfangspunkt, es gibt einen Endpunkt. Das ist quasi jedes Mal auf so einer Tafel. Und da muss man halt mit einem Cursor die Linie durchziehen. Und dieser Weg wird dann durch Regeln vorgeschrieben. Die werden aber nicht erklärt, sondern man muss die sich erschließen. In einem Labyrinth sind zum Beispiel Punkte verteilt. Die muss man alle berühren. Oder Punkte, die man nicht berühren muss, aber so umschließen, dass sie voneinander getrennt sind. Manchmal ist der Lösungsweg versteckt. Also zum Beispiel auf der Tafel gibt es einen Schattenwurf. Dieser Schattenwurf gibt den Weg frei. Oder Gegenstände in der Nähe sind einer bestimmten Form angeordnet. Und es ist also wirklich diese ganz simple Mechanik, die aber dann in jeglicher erdenklicher Form durchgespielt wurde, in jeder Art und Abwandlung. Und ich glaube, das sind wirklich die 8 Jahre, die man da auch merkt.
Das hört sich nicht so an, als wäre das wäre ziemlich viel Action dabei.
Das
eigentlich
stimmt.
Irgendwie relativ langweilig. Erzählt denn dieses Spiel drumherum irgendeine spannende Geschichte oder sind diese Rätsel irgendwie verpackt und erzählen irgendwas?
Na, die gibt's, also Geschichte gibt es tatsächlich nur eine Andeutung. Man läuft halt wirklich ganz alleine über eine Insel, da ist niemand sonst. Es ist sehr schöne Grafik, so helle Farben, quasi realistisch, eine Mischung aus freundlicher Aquarellimpressionismus und wirklich Realismus. Es gibt auch viel zu sehen, was zu Interpretationsversuchen einlädt, zum Beispiel an einer Stelle versteinerte Menschen in verschiedenen Posen oder man findet Zeichnungen oder Ruinen, in denen man rumstöbern kann. Aber nein, es gibt keine tatsächliche Geschichte. Die Insel ist sich selbst genug. Es geht immer um diesen ganz bestimmten Moment. Man löst immer diese Puzzle und das sind dann immer auch Reihen, also man könnte sagen, eine Mechanik, ein bestimmtes Kapitel. Und am Ende, zum Beispiel einer so einer Reihe, hatte ich das Erlebnis, da klappt so eine Wand rum und gab einen Blick auf das Meer frei. Und das war einfach schön. Sozusagen, also wirklich sind diese Momente, die das Spiel ausmachen, die Geschichte, die da erzählt wird. Das Spiel handelt von der Entdeckung und dann sind wir wieder bei der Spielmechanik, dieser Heureka-Moment, wenn man ein Rätsel durchdrungen hat. Und falls man das verpasst hat, also dass es in diesem Spiel darum geht, wird man das noch ganz deutlich darauf hingewiesen durch Zitate, durch Audiozitate, die man finden kann, wie hier von Einstein.
Only one who has devoted his life to similar ends can have a vivid realization of what has inspired these men and given them the strength to remain true to their purpose in spite of countless failures.
Da geht es um Wissenschaftler, die trotz Rückschlägen immer an der Sache bleiben und dann Großes entdecken, also Kepler, Newton und solche Leute. Und genau dieses Gefühl will uns das Spiel anscheinend vermitteln. Und damit das funktioniert, sind diese Rätsel dann auch sehr, sehr, sehr hart. Also man braucht da wirklich sehr lange. Man spielt auch einen großen Teil der Zeit nicht, sondern sitzt vor dem Bildschirm und denkt so, wie löse ich das jetzt? Und dann gibt es halt diesen Moment.
Habe ich mir auch gerade gedacht. Das klingt sehr, sehr schwer. Das ist also kein klassisches Spiel, ein bisschen sperrig. Du scheinst trotzdem begeistert zu sein. Auch sonst bekommt ja The Witness viele gute Kritiken. Liegt das vielleicht auch daran, dass der Macher Jonathan Blow diese Lichtgestalt in der Gaming-Szene ist? Oder anders, ist dieses Spiel wirklich so gut? Oder doch nur des Kaisers neue Kleider?
Also für mich ist tatsächlich diese Frage fast genauso spannend wie das Spiel. Und ich habe einen interessanten Artikel dazu gefunden von Bill Coberly auf der Webseite Ontological Geek. Der schreibt, die Game-Szene will so eine Geniegestalt. Weil es gibt ja immer noch diesen Ruf jugendlicher Unsinn bei Computerspielen, aber jetzt kann man sagen, seht her, ein Künstler, dies ist sein Werk, alle Computerspiele sind auch Kunst. Und das ist vielleicht tatsächlich, da ist so ein Willen dabei, das in einem sehr positiven Licht zu sehen. Es gibt tatsächlich Kritikpunkte, wie ich finde, weil das Spiel gefällt sich sehr darin, auch schwer zu sein und unfassbar und sozusagen Dinge nur halb anzuerklären und dann nochmal komplett wegzubrechen. Und zwar, man könnte sagen, am Rand der Unfairheit. Und das ist schon eine Frage der Zugänglichkeit, die man da absichtlich auslässt. Oder man könnte sagen, da ist die Barrierefreiheit nicht so hoch. Aber das sind Feinheiten, muss man wiederum dazu sagen. Das Grundkonzept funktioniert. Es ist ein besonderes Spiel, weil es in dem, was es tut, so perfekt ist. Also das wirklich an keinem Punkt denkt man, das hier ist ein Versehen oder eine Unachtsamkeit. Sondern alles, auch wenn es einen stört, ist mit Absicht genau an diese Stelle gesetzt. Und deswegen ist es ein besonderes Spiel. Würde ich es bedingungslos empfehlen? Nein, weil man muss schon wirklich sehr geduldig sein können und einen ausgeprägten Hang für Logik haben. Aber falls man das hat und sich für Game Design interessiert, dann sollte man auf jeden Fall in The Witness mal reingucken.
Ich möchte jetzt mal ein Beispiel wissen für so ein Rätsel.
Ein Beispiel für so ein Rätsel, oh Gott, das ist, puh, also das ist so schachbrettartig ausgebildet und dann muss man halt so eine Linie durchzeichnen und findet aber sozusagen gar nicht einen Hinweis darauf und dann geht man so einen Schritt zurück und es ist tatsächlich so, dann werfen Äste so ein Schattenmuster auf diese Platte und dann kann man das nachzeichnen. Aber bei der nächsten Platte steht dann etwas davor. Das heißt, man muss den Schatten dann auseinandersetzen zwischen der Schatten auf der Platte und der Schatten auf der Säule, die vor dieser Platte steht. Und das wird dann immer schwieriger.
Weil wir uns ja eben über Fankultur unterhalten haben, bist du jetzt so Fan und da auch engagiert unterwegs?
Ich bin fasziniert und ich möchte gerne drüber reden und diskutieren. Doch, das auf jeden Fall. Vielleicht bin ich ein Fan, ja.
Klang auf jeden Fall so. The Witness ist für Windows, PC und PlayStation 4 erschienen und kostet knapp 37 Euro. Markus Richter ist auf jeden Fall fasziniert, das haben wir gehört. Mehr zu The Witness unter breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Da finden sich auch alle Links zu unserer Musik. Auch der folgende, ein Song, zu dem gedämpftes Licht und anspruchsvolle Drinks passen. Barmusik von der italienischen Jazzband Boom Boom Beckett. Der Song heißt fast genauso, nämlich Boom Boom Baby.
Thank you.
88 Jahre wurde er alt. Der Mann, ohne den wir wahrscheinlich gar nicht wissen wüssten, was das sein soll. Künstliche Intelligenz. Marvin Minsky, Mathematiker und Philosoph, Psychologe und Robotiker, Informatiker, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Minsky war auf vielen Gebieten beschlagen, denn er war unstillbar neugierig.
Schon früh beschäftigte er sich mit dem menschlichen Gehirn und wie es arbeitet, wenn wir lernen, und befand, dass es eigentlich gar keinen fundamentalen Unterschied zwischen Mensch und Maschine gibt. Diese Woche starb Marvin Minsky in Boston. Lars Überland erinnert an den KI-Paten.
I think people are machines. They're
Ich glaube, Menschen sind Maschinen. Die Evolution dauerte 500 Millionen Jahre von den ersten Zellen bis heute, wo wir ziemlich kompliziert sind. Aber das ist kein prinzipieller Unterschied. Es gibt nichts Magisches an uns. Auf Grundlage guter Theorien und Ideen können wir unsere Maschinen viel schneller durch die Evolution bringen. Deshalb glaube ich, werden wir intelligente Maschinen machen.
Marvin Minsky, geboren 1927 in New York City als Sohn eines Augenchirurgs, der nebenbei malte und musizierte. Mit 5 kam der kleine Marvin in eine Schule für Hochbegabte, aber er hasste sie, weil er dort Stepptanzen lernen sollte. Und er hatte Probleme mit Leuten, die einfach nur normal dachten. Er dachte zum Beispiel ununterbrochen über irgendwas nach, aber immer wieder verfiel er auf die Frage, wie dieses Denken eigentlich funktionierte. Wie erkennen Menschen Dinge? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie lernen wir aus Erfahrungen und wie kriegen wir neue Ideen? Und das interessierte ihn nicht nur psychologisch, sondern auch physikalisch, biologisch, mathematisch. Minsky überlegte, er könne doch eine Maschine bauen, die wie ein Gehirn funktioniert, intelligent nämlich, und der dann beim Denken zusehen. Also gründete er mit seinem Kollegen und Geistesgenossen John McCarthy am MIT 1959 das Artificial Intelligence Project. Und sie hatten wirklich vor, eine Maschine zu bauen, die das Denken simulierte. Eine so maßlose Vorstellung, dass sie nur einem ziemlich romantischen Gehirn entspringen konnte. Und diese Maschine sollte auch kein Computer sein. Stattdessen zimmerten sie ein rustikales neuronales Netz mit 6 Vakuumröhren und einem Motor und dem Autopiloten eines B-24-Bombers zur Steuerung. Damals war das Science-Fiction. Mystik, Esoterik, subversiver Spinnkram von einer anderen Art von Nerds, als wir sie heute kennen. In Minskys Haus fand sich ein Alphorn, 3 Klaviere, 2 Orgeln, ein Moog-Synthesizer und eine riesige Jukebox. Außerdem diverse Aufnahmegeräte, mit denen er lange Zeit vorhatte, seine Kompositionen aufzunehmen. Fugen im Stil des Barock. In seinem Institut am MIT arbeiteten 100 Leute, darunter mehrere Professoren, die meisten ehemalige Minsky-Schüler wie Ray Kurzweil und jede Menge Programmierer, die er Hacker nannte. Ein ziemlich verschworener Verein, wie ein Club. Seine Vorlesungen hielt Professor Minsky auch ausschließlich abends ab. Und ganz beiläufig kamen bei dieser Arbeit an der intelligenten Maschine alle möglichen Nebenprodukte heraus. Minsky selbst erfand den ersten visuellen Scanner, mechanische Hände mit Sensoren zum Tasten, ein neuartiges Mikroskop und einen billigen Computer für Schüler, einen PC sozusagen.
Willst du mich heiraten?
In meinem Endbenutzer-Lizenzvertrag steht nichts über Ehe. Tut mir leid.
Auch heute noch ist das, was wir in einer Maschine gemeinhin als intelligent vermuten, kaum mehr als die Maschine, die konkrete Programme ausführt, die Menschen ihr eingegeben haben. Aber eine intelligente Maschine, wie sie Minsky vorschwebte, sollte ja auch lernen, aus eigenen Stücken lernen. Das war es, was Minsky Anfang der 70er propagierte. Maschinen dazu zu bringen, selber Erfahrungen zu sammeln, wie sie den gesunden Menschenverstand ausmachen. Wasser ist flüssig, außer es ist ziemlich kalt, oder ein Baum steht immer an derselben Stelle, oder ich kann den Koffer in der Ecke auch dazu benutzen, mich draufzustellen, um eine Glühbirne auszuwechseln.
Das ist unser Ziel. Eine Maschine, die einen gesunden Menschenverstand, einen Common Sense hat. wie man es von jeder beliebigen Person erwartet.
Minsky teilte die Zukunftsvision der Transhumanisten von der Verschmelzung von Geist und Computer. Aber je länger die Technologiebranche daran forschte, desto skeptischer wurde er. Vehement kritisierte er die am kommerziellen Nutzen orientierte KI-Forschung der großen IT-Konzerne. Er fand, theoretisch werde viel zu wenig nachgedacht. Na klar, Marvin Minsky passte nicht in eine Zeit, in der jede Alltagsverrichtung evaluierbar sein muss. Vielleicht sollte man wieder von vorn anfangen, schlug er vor 3 Monaten in einem Interview mit der Technology Review vor. In den 60ern waren viele meiner Studenten Mitglieder im Modelleisenbahnclub, erzählte er. Und die konnten erstmal alles Mögliche selber bauen. Und vielleicht sollte man wieder Leute aus den Modelleisenbahnclubs holen und die Experten feuern. Beginners to see what they can do and fire the experts.
Love Überland zum Tod von Marvin Minsky. Toller Name, toller Mensch. Und ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, irgendwie hat sich dann doch diese ganze Sendung um das Thema Phantom gedreht. Weil irgendwie sind, glaube ich, auch so Wissenschaftler Menschen, die in so eine Sache so eindringen wollen und die dieses ganze Verästelte ausforschen und herausfinden wollen, was es da noch für Wege und Beschreibungen gibt. Und irgendwie habe ich gedacht, so, das ist so schade, das geht mir so ein bisschen ab. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich irgendwie Fan war, da war ich, glaube ich, 8 und fand Nena toll. Und ich bin dann nie wieder so in so eine Sache eingestiegen, wo ich dachte, da will ich jetzt wirklich alles zu wissen und alles haben. Wie ist denn das bei dir, Martin?
Also so tief wie Marvin Minsky bin ich, glaube ich, auch nicht in irgendwelche Sachen eingestiegen. Aber ich begeistere mich immer so temporär für Sachen und gehe sehr tief rein. Im Augenblick, so ein bisschen oldschool-mäßig, habe ich South Park wieder entdeckt, diese Zeichentrick-Filmserie. Und versuche mich nicht nur mit dem Merchandise so auseinanderzusetzen, sondern es gibt auch so Bücher über die Philosophie von South Park und was die mit den alten Philosophen zu tun haben und so. Und diese Metaebenen und so, ja, so all dieses theoretische Zeug, was dann immer noch dahinter steckt, das finde ich sehr, sehr spannend.
Wie sieht es da aus bei South Park, bei Wikia zum Beispiel?
Gibt es unglaublich viele Seiten, was auch daran liegt, dass es natürlich ganz viele Episoden gibt. Aber es gibt auch so Seiten über Merchandising und sowas. Und ich habe das gerade eben erst hier in Vorbereitung auf die Sendung so entdeckt und weiß schon, dass mich das zumindest dieses Wochenende und wahrscheinlich auch noch die nächste Woche sehr beschäftigen wird.
Toll, ich beneide dich irgendwie ein bisschen darum. Sehr lustig. Ja, das ist, so kommen wir zum Ende dieser Sendung. Breitband, am Mikrofon verabschieden sich Katja Bigalke
und Martin Böttcher. Hier im Programm folgen die Nachrichten und unser Theatermagazin Rang 1. Dort wird der Aktionskünstler Hermann Nitsch Rede und Antwort stehen. Viel Spaß dabei. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.